Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute ist mein Gast wieder Achim Ertel, alter Herr von gleich vier Verbindungen in Österreich, der Babenberg Graz, der Erasmus Graz im ÖCV, der Waldmark Mürzuschlag im MKV und der Josefina im KÖL. Kaum jemand hat so viele Häuser gesehen, Umbauten erlebt, Finanzierung verhandelt und Krisen abgewendet wie Achim. Er kennt die historische Bedeutung von Verbindungshäusern, er hat Selbstkäufe, Sanierungen und Vermögensplanungen begleitet und er weiß, warum Immobilien über Generationen hinweg über den Erfolg oder den Niedergang einer Verbindung entscheiden können. Heute sprechen wir in dieser Runde 2 über genau das, wie Verbindungen Immobilien strategisch, klug und erfolgreich nutzen und wo die größten Gefahren lauern. Achim, danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, in den Talk zu kommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich wieder zu sehen.
Ein herzliches Servus aus Wien. Grüß dich, lieber Jan.
Achim, stell dir vor, eine Verbindung steht heute ohne eigenes Haus da. Was verliert sie dadurch am meisten?
Naja, sie verliert möglicherweise einen Kristallisationspunkt. Die Frage ist, was ist die Alternative? Es gibt natürlich Verbindungen, die Mitverhältnisse beispielsweise mit der Kirche haben oder mit einem Kloster oder mit irgendeinem Eigentümer, der langfristig stabil ist und wo nie zur Diskussion steht, dass die ausziehen müssen. Aber es gibt natürlich auch Verbindungen, die am freien Markt irgendwo einmieten. Und da kann natürlich sein, dass irgendwann einmal diese Bude verloren geht. Und ein Budenumzug bzw. die Suche nach einer neuen Bude ist extrem schwierig. Und ich kenne wenige Verbindungen, die in letzter Zeit, also wenig große Verbindungen, die in letzter Zeit in eine neue Mietbude umgezogen sind. Ich kenne beispielsweise die Mercuria in Wien, die hat sich eben eine Immobilie gekauft, die ist dort eingezogen. Aber dass du heute einen Vermieter findest, ja, erstens einmal ein Mietobjekt mit einem Kneippsaal, ein Mietobjekt, wo du eine Bar einbauen darfst, das wird schwierig. Das stelle ich mir extrem schwierig vor. Das heißt also, die jetzt nicht im Eigentum sitzen, haben das massive Risiko, sollten sie aus irgendeinem Grund, und das ist halt einfach eine Hop-oder-Drop-Geschichte, diese Liegenschaft verlassen zu müssen, dann einfach auf der Straße zu stehen. Denn, wie gesagt, man verliert jetzt nicht von heute auf morgen eine Bude, keine Frage. Aber wenn es passiert, dann ist wirklich Feuer am Dach und dann wird es richtig, richtig teuer.
Was macht ein gutes Verbindungsleben aus? Es sind die Details, die Farben, die Geschichte erzählen. Die Zipfel, die man weiterreicht. Die Mütze, die sitzt und bleibt. Aber solche Dinge kommen nicht von irgendwo. Sie entstehen dort, wo Handwerk auf Qualität trifft. Unser heutiger Sponsor Couleur Fetisch ist mehr als ein Händler. Er ist ein Partner für alle, die wissen, was Tradition wert ist und wie man sie weiterentwickelt. Schnell in der Herstellung, direkt in der Kommunikation, persönlich in der Umsetzung. Per WhatsApp mit Fotofreigabe, bis du sagst, genau so habe ich mir das vorgestellt. Denn am Ende zählt nicht nur, dass du einen Couleur-Gegenstand in der Hand hältst, sondern dass es deine Idee war und sie perfekt umgesetzt wurde. Couleur Fetisch für alle, die mehr erwarten als nur Ware. Für alle, die Qualität zeigen wollen im Detail. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Talk. Ja, definitiv. Ja, die Situation hatten wir ja in unserem Bund ja jetzt auch selber. Und zwar, wir sind ja auch ein Haus ohne Verbindung, das sich jetzt aber bald ja ändern wird, zum Glück. Wir haben da ganz großes Glück. Aber genau die Probleme, die du beschrieben hattest, die hatten wir auch. Wir haben über ein Jahr eine Bleibe gesucht, als wir die Zusage hatten, dass das finanziert wird. Und das war gar nicht so einfach. Vor allem gerade, es gibt ja auch keine modernen Immobilien oder neuere Bauten, die genau diese Ansprüche für eine Verbindung halt erfüllen, weil dieser riesengroße Kneippsaal, der lohnt sich ja nicht für eine Familie. Also.
Na, völlig richtig. Und auch eine Bar, ich meine, das sind ja Statik-Sachen. Ja. Du kannst nicht überall einfach eine Bar einbauen. Also jeder Vermieter geht dir da an die Decke. Das geht einfach nicht. Und wie gesagt, wenn keine Bude da ist, dann geht man halt vielleicht ein bisschen. Ja, und es gibt auch keine Wirtshäuser mehr, die Extrazimmer verkaufen. Du kannst natürlich ins Hotel Hilton gehen und dir dort für 10.000 Euro einen, oder das wird es wahrscheinlich gar nicht mehr gehen, um 30.000 Euro dir einen Saal mieten, aber das werden die Verbindungen auch nicht lange durchhalten. Ja? Das heißt, okay, dann gehst du zu anderen Verbindungen und bettelst halt, dass du dort eine Kneipe schlagen darfst. Ja? Aber mittelfristig schaut es einfach wirklich zappenduster aus, wenn die Verbindung dann, wenn es eine große Verbindung ist, kein Heim findet. Mhm.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, das ist ja die nächste Sache. Vor allem, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Verbindung ihr Haus verliert und die haben 250 Mitglieder, dann wird das ziemlich schwierig. Also da kannst du dir die nächste Villa kaufen. Verkaufspreisen von heute, aus diesem Jahr, die sind ja auch in den letzten Jahren stark gestiegen. Wobei, ich glaube, die Immobilienpreise sind wieder ein bisschen gefallen, weil in Deutschland die Zinsen hochgegangen sind. Also vor fünf Jahren konntest du noch für 1,8% den Kredit holen, heute bist du aber bei 3,6. Und das hat halt die Konsequenz, ob du mittlerweile halt 2.000 Euro im Monat zahlst oder halt 4.000. Und das ist halt dann schon mal ein Genickbrecher für viele.
So ist es. Es gibt natürlich ganz klar, wenn sich jetzt einige vielleicht melden, immer unterschiedliche Situationen. Jede Stadt ist anders. Also meine kleine MKV-Verbindung, Waldmarkt mit Zuschlag, die leider in einer Region ist, wo Abwanderung herrscht. Und das ist eine ganz, ganz kleine Verbindung. Wir haben eine 50 Quadratmeter Bude in einer alten Stadtmauer drinnen. Also in Mürzzuschlag wird man schon wieder eine Bude finden, wenn wir das bisschen Geld zusammenkratzen können. Weil da will eh keiner wohnen. Und da ist so viel Leerstand, da kommst du immer unter. Aber in Universitätsstädten ist die Situation natürlich anders. Und wir haben auch bei meiner Babenberg in Graz immer wieder so die Idee gehabt, naja, suchen wir uns doch auch eines dieser schönen alten Jugendstilhäusern oder Häuser um die vorige Jahrhundertwende, wo wir dann so eine freistehende Villa haben, weil das ist so schön und andere haben das auch. Wir sind aber dann draufgekommen, dass es diese Immobilien einfach am Markt so gut wie nicht mehr gibt. Also dann kommt man auf irgendwie alte, aufgelassene Gasthäuser und Wirtshäuser oder Restaurants. Und irgendwann ist der Markt durchgekämmt, beziehungsweise bei ein paar Objekten musst du einfach sagen, die kann ich mir nicht leisten, Punkt, Ende. Und darum sind wir halt immer noch in unserer 70er-Jahre-Bude, da sind wir seit 50 Jahren und die hat natürlich von außen ja den Charme eines modernen Bürohauses, aber ich liebe unser Haus, es ist von den Erhaltungskosten auf lange Sicht deutlich günstiger als eine freistehende Villa. Wir haben jetzt noch einen Wärmeverputz drüber bekommen und wir werden à la longue sicherlich unsere Betriebskosten im Griff halten können. Also es gibt immer, wie gesagt, verschiedene Unterschiede, wie sich eben die Budensituation ergibt. Das ist für jede, nicht nur für jede Verbindung, sondern für jeden Standort eine separat zu beleuchtende Frage.
Was war denn der prägendste Moment in deinem Leben, wo du vor allem gemerkt hast, ein Verbindungshaus ist mehr als nur ein Gebäude?
Wie ich das Haus meiner Babenberg das erste Mal gesehen habe, das war ein wissenschaftlicher Abend. Und da war einfach wirklich, das ist jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her, da war halt wirklich die Bude voll. Die haben damals war das so, ein Trend, so der heiße Stuhl, die rote Couch, die haben eine riesige Couch hinaufgetransportiert, getragen. Du hast einfach einen riesen Kneipsaal, wo einfach 40 Leute drinnen Platz gefunden haben, 50 Leute. Neben hat man Billard gespielt, denn die schon mal schon lange nicht mehr. Das ist natürlich auch nicht so besonders leise, wenn die Billardkugeln da zweimal auf den Boden fallen. Und man hat seine eigene Bar, eben eine Privatbar, da habe ich gemerkt, also da lebt etwas, da existiert etwas und wir entscheiden, wer hineingeht, wir entscheiden, wer nicht hineingeht, wir entscheiden, wer dort auf dieser roten Couch Platz nimmt, wir entscheiden, ob wir Billard spielen wollen oder nicht oder den Tisch wieder verkaufen. Das war der eine Punkt und der andere Punkt ist, immer bei Stiftungsfesten, wie also fast 24 Stunden wir feiern das immer sehr exzessiv zu Fronleichnam. Fronleichnam ist ja ein Fronleichnams Umzug, da machen wir Umzüge in Österreich, das ist immer ein Donnerstag, da beginnen wir unser Stiftungsfest und das geht dann durch bis Sonntag. Ja? Und da ist eigentlich 4 Tage lang die Bude fast 24/7 besetzt und bespielt und das kannst du halt wirklich nur machen, wenn du selbst hier auch der Eigentümer bist. Außer du hast eine Hotellizenz, aber das hat man ja dann auch nicht.
Definitiv, das ist selten. Wobei einige Verbindungen besitzen ja auch, oder beziehungsweise haben auch Gaststätten, die eingegliedert sind, die auch nochmal für zusätzliches Einkommen ja auch dabei sind. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Ich meine, damit hat man auch nochmal gewisse Sicherheiten. Solange die Pacht läuft, das Restaurant gut frequentiert ist.
Ja, ja, das ist völlig richtig, aber das heißt halt, solange die Pacht läuft, die Häuser, die immer schon einen Pächter haben, sollen den hegen und pflegen. In der Gastro einen neuen Pächter finden, der seine Pacht auch bezahlen möchte, ist recht schwierig und riskant.
Ja, da kommen wir ja noch zu den Risiken, kommen wir später ja auch noch.
Ja.
Aber lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, warum Immobilien für Verbindungen vor allem ein Schlüsselthema sind. Warum sind Häuser für Verbindungen historisch gesehen so wichtig geworden und was hat sie anders gemacht als klassische Immobilienkäufer?
Naja, die Langfristigkeit. Du musst einfach, also der Immobilienkäufer muss das in der Regel aus biologischen Gründen in 20, maximal 30 Jahren abgezahlt haben, weil vor 30 hat er meistens das Eigenkapital nicht und nach 60 geht er in Pension und hat aufgrund der Pensionierung einen Einschnitt in seiner Liquidität. Das heißt also, er muss irgendwo zwischen 30 und 35 oder zwischen 30 und 40 nimmt er den Kredit auf und zwischen 50 oder sagen wir 55 und 65 soll er den zurückgezahlt haben. Dadurch hast du natürlich einen gewissen Druck. Und bei Privaten geht es natürlich meistens um die Wohnimmobilie, ganz klar. Dass viele Private auch Anlegerwohnungen kaufen und sich in Immobilien investieren, wenn mehr Kapital da ist, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Bei Verbindungen geht es darum, dass ein Haus auch eine sehr große emotionale Bindung der Mitglieder an das Haus erzeugt. Es ist unser Haus. Ja? Wir gehen ADH ja, auf das Haus. Damit meint man unser Haus und als Vereinsmitglied ist es ja auch mein Haus. Ja? Zu einem 320stel gehört mir die Bamberg-Bude. Ja? Und das ist schon auch etwas Besonderes. Und ich zahle jährlich meinen Mitgliedsbeitrag, auch um dieses Haus zu erhalten. Und wenn wir was umbauen, beim Bauen bin ich nie, beim Ausführen bin ich nie an erster Stelle. Das sind immer Bundesbrüder. Wir sind eher ein bisschen eine Technikerverbindung. Die können das definitiv besser als ich. Ja? Aber jedes Mal, wenn ich reinkomme, freue ich mich. Weil die Babenberg ist ständig eine Baumeisterverbindung, weil bei uns wird ständig umgebaut. Ja? Aber das macht uns halt Spaß, ob es jetzt immer sinnvoll ist, sei dahingestellt, aber wir sind immer in einem Bauprojekt drinnen. Ja? Und unsere Techniker, die optimieren da immer was. Ja? Und das ist auch schön. Ja? Und das kannst du halt auch nur machen, wenn es da kehrt und wenn du nicht mit einem Vermieter diskutieren musst, ob du jetzt deine Wand aufstellen darfst oder dort eine Bar errichten darfst, die halt dann auch, weiß ich nicht, eine Tonne wiegt, ja, sondern das machst halt einfach, ja. Und dieser emotionale Wert und vor allem ein Verein mit mehreren hundert Mitgliedern, der denkt ja in Jahrzehnten, also auch in Jahrhunderten, aber gut, so jetzt haben wir jetzt noch nicht, muss man sagen, aber in Jahrzehnten denkst du, also du kannst absolut sagen, okay, das rechnet sich halt erst in 50 Jahren, ja, auch gut, aber dann rechnet es sich in 50 Jahren, weil man ist eben in der Regel 70, 80 Jahre, nein, 80 Jahre ist ein bisschen früh, aber man ist 60, 70 Jahre Vereinsmitglied. Das heißt, wenn du in jungen Jahren für den Ankauf einer Bude stimmst, hat sich das während deiner Mitgliedschaft irgendwann gerechnet. Und du bist dann eben im eigenen Haus. Das heißt, das ist einerseits langfristig ein finanzieller Aspekt und kurzfristig sofort ein emotionaler Effekt. Und das ist natürlich auch ein praktischer Effekt, weil die Bundesbrüder oder auch die, die weiter weg sind, die wissen einfach, wie man dort mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt. Ja?
Aber weil, da habe ich direkt eine Frage. Ist da nicht ein Risiko, vor allem, sagen wir mal, wenn das Haus zu gleichen Teilen den Mitgliedern gehört und eines der Mitglieder in eine Insolvenz hineinschlittert, dass dort die Gläubiger Anspruch haben können?
Nein. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil der Verein eine eigene Körperschaft ist und eine Vereinsmitgliedschaft kann nicht gepfändet werden. Das ist eigentlich eine juristisch eine interessante Sicht, aber es geht nicht. Abgesehen davon, es gehört ja, um ehrlich zu sein, nicht zu einem 320stel mir, dem Achim Ertl oder dem Bundesbrudersekretär, sondern es gehört zu 100% dem Rechtsträgerverein. Und deswegen ist eben der Verein ein Verein, der dem Vereinsrecht unterliegt und keine GmbH, die dem Wirtschaftsrecht unterliegt.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Wenn wir auf die nächsten 20 Jahre schauen, warum ist ein eigenes Haus heute vielleicht sogar noch entscheidender als früher?
Weil die Gesellschaft und auch die Nachbarschaft gerade auf Couleur-Studenten genauer schaut und sensibler geworden ist. Wenn du seit 100 Jahren ein Haus hast, wird schwer der Nachbar argumentieren können, dass es jetzt auf einmal so laut ist. Wenn du natürlich wohin ziehst, du musst ja dem Vermieter irgendwo sagen, was du machst, wer du bist. Ja, warum brauchst du als Verein 120 Quadratmeter oder 250 Quadratmeter. Ja? Und wenn der Vermieter dann in den Stockwerken darüber gut zahlende, wertvolle Mieter hat, dann wird er sich überlegen, ob er dich nimmt, wenn er das jemand anderen auch vermieten kann. Genauso wie manche natürlich nicht ein Lokal in das Erdgeschoss hineinlassen, weil sie wissen, also wenn das ein nettes Tagescafé ist, das um 19 Uhr zusperrt, dann würde ich sagen, erhöht das sogar den Wert der Immobilie.
Das war bei meinem Bundesbruder von mir der Fall. Und zwar, wir mussten uns ja mal jetzt auch 15 Jahre lang immer irgendwo organisieren. Und ein Bundesbruder von mir, der hatte uns seine Dachwohnung zur Verfügung gestellt. Mhm. Und unten im Erdgeschoss, also es war ein asiatisches Restaurant.
Naja.
Oh ja, pass auf, das ist die Lautstärke von dem Restaurant, die haben wir nicht gehört. Aber die haben immer die Tür von ihrer Küche ins Treppenhaus aufgelassen und es roch im ganzen Haus nach dem Summ.
Glaube ich, das ist eben das Zweite. Also entweder hast du einen Lärm oder du hast einen Geruch. Ja,
war eklig.
Also, genau so ist es, ja. Und meistens, meistens hast du eine Entlüftung, die in den Innenhof hineingeht.
Ja.
Und wenn du dann irgendeine Innenhoffenster aufmachst im zweiten, dritten, vierten Stock, dann kennst du die Speisekarte des Restaurants unten auswendig. Ja? Und das sind eben die Sachen. Wie gesagt, ein nettes Tagescafé würde ich für toll empfinden. Oder von mir aus ein Bäckereikafé, herrlich, wenn du das im Erdgeschoss hast. Mhm. Aber so etwas kann sich natürlich auch verändern. Das heißt, der Mieter kann ja dann auch seinen Betrieb weiterverkaufen und dann hat im Prinzip der Käufer ein gewisses Eintrittsrecht. Da gibt es verschiedene Konstrukte. Und ich habe eine Farbenschwester, die ein Zinshaus besitzt und die hat da, ja, weil sie eine nette Frau ist, einen Kindergarten eingemietet oder sich einmieten lassen. Mhm. Und irgendwann war halt dieser Kindergarten, der hat sich dann als muslimischer Kindergarten herausgestellt und jetzt hat sie eine Moschee in ihrem Haus. Das freut sie irrsinnig. Ja? Und sie kann dagegen nicht vorgehen. Sie hat versucht, die hinauszuklagen. Sie ist leider gescheitert. Ja? Das ist jetzt wirklich ein drastisches Beispiel. Das ist aber jetzt nicht von mir konstruiert, sondern das gibt's wirklich. Die Adresse kann ich benennen. Ja? Und das ist halt immer dann auch das Vermietrisiko. Darum muss man halt dort auch Experten vertrauen und schauen, wenn man sich hineinholt und wie man die Verträge gestaltet. Ja? Also so gesehen gibt es da verschiedene Sachen und so gesehen schaut natürlich jeder Vermieter auch, wenn da eine Verbindung hineinkommt. Ja? Es ist halt einfach, also zum Beispiel bei uns, also es kotzt niemand in das Stiegenhaus. Aber wenn es passiert, ist es auch wurscht, weil es ist quasi unser Stiegenhaus, beziehungsweise darüber eben jenes eines Vereins, der Studentenzimmer vermietet und der trägt interessanterweise den gleichen Namen wie die Verbindung. Ja, da kommen Zufall. Recht wenig Beschwerden zu.
Zufall.
Zufall, ja, das ist wirklich Zufall, mit CV geschrieben, aber da sind wir also relativ, relativ locker, weil unser Stiegenhaus ist sehr sauber, keine Angst, ja, aber wenn was passiert, haben wir kein Problem. Und wenn dir woanders was passiert, hast du eventuell ein Problem und wenn es aus irgendeinem Grund gehäuft auftritt, dann kann es natürlich schon sein, dass die Vermieterschaft da an dich herantritt, ja, und das ist, wie gesagt, da können wir jetzt ewig reden über Mietverträge. Es gibt schon wasserdichte Mietverträge. Es gibt einige Verbindungen, die haben uralte Mietverträge, die tatsächlich wasserdicht sind. Es wurde schon ausprobiert und getestet, aber heute wirst du so einen Mietvertrag höchstwahrscheinlich nicht bekommen.
Ich meine, eine Sache ist ja auch, wenn wir uns die nächsten 20 Jahre anschauen, wir werden ja auch eine Situation haben, dass viele Verbindungen ja weiterhin sterben. Klar, ja. Es gründen sich auch neue und es werden auch welche von denen überleben. Das ist ganz normal. Das ist ja wie ein Ökosystem, was wir da auch haben. Da ist ja auch diese Sache, dass wenn du ja gerade ein Haus hast, wirklich entscheidend, weil vor allem, wenn es abgezahlt ist, die Nutzungskosten überschaulich sind, halt auch ein Mitgliederschwund durch halt den Generationenwandel, den wir da jetzt auch gerade haben, also auch mit dem Wegsterben, geburtenreicher Jahrgänge oder beziehungsweise Generationen, dass sich das trotzdem hält. Und das ist ja auch dann für viele Verbindungen auch die Möglichkeit, zukunftssicher zu sein, weil es ist jetzt gerade ein Trend. Was in 50 Jahren wieder ist, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, weil Verbindungen sind ja auch flexibel und adaptiv. Sie werden sich ja auch anpassen an die Situation. Wie beurteilst du das denn?
Na, absolut, genauso wie du. Es gibt gerade so eine Fusion zweier Verbindungen in Wien, zwei Burschenschaften, wo beide ein Haus haben, also so gesehen in Wien, das möchte ich hier auch, ohne dass mich wer dazu befugt oder aufgefordert hätte, verkünden, in Wien wäre ein Verbindungshaus frei. Was ich höre, sind die durchaus aufgeschlossen, dass dort wieder eine Verbindung einzieht. Aber ja, wenn die natürlich selber wieder auferstehen, dann können die ihr eigenes Haus natürlich auch wieder nutzen. Ja? Und das ist völlig richtig, denn wenn du eine Mietverbindung hast, wirst du natürlich irgendwann einmal sagen, okay, jetzt kappen wir die Miete. Wir zahlen nicht jetzt 20 Jahre Miete für eine komplett leere Bude, weil das übersteigt dann die meistens zurückgehenden Altherrenzahlen natürlich in der finanziellen Belastung. Ja? Das heißt, dort spart man als erstes und das ist generell, das ist natürlich auch immer ein schleichender Tod. Denn was tut der Verbindung, wenn sie zu wenig Geld hat? Und daher ist es einfach wichtig, dass die Verbindung langfristig auch finanziell gut aufgestellt ist. Als erstes, wie in der Wirtschaft, streicht man gleich einmal das Marketing. Es gibt Abhandlungen, wie dumm das ist, aber man macht es. Zuerst wird einmal das Marketing gestrichen, dann wird die Forschung gestrichen. Und dann kommt man drauf, dass man wirklich nichts mehr verkauft. Und bei den Verbindungen wird halt dann einmal bei der Aktivitas gespart. Da gibt es halt dann keinen Fahrtkostenzuschuss zu einer Chargierfahrt. Da gibt es halt kein Budget für einen wissenschaftlichen Abend. Da wird halt das Semesterprogramm nicht mehr gedruckt, was auch immer, gespart. Und im wahrsten Sinne des Wortes wird dann eine Verbindung zu Tode gespart. Ja, weil wir sind kein Sparverein. Und du musst natürlich der Aktivitas und den Keilfuchsen schon auch zeigen, dass dir Verbindung etwas ermöglicht. Ja, das war eigentlich immer eines unserer USPs oder einer unser USP, verzeihung, dass du gewisse Vorteile durch deine Mitgliedschaft hast. Und das ist überall so. Wenn du zu einem Tennisverein gehst, hast du den Vorteil, dass du wöchentlich zweimal Tennis spielen kannst. Wenn du zu einem, weiß ich nicht, Dart-Club gehst, dann kannst du dort Dart spielen mit dem neuesten Dart-Automaten. Das heißt, jeder Verein verschafft dir einen Vorteil, ja, einen Benefit. Und uns muss klar sein, dass dieser Benefit nicht nur darin besteht, dass wir Band und Deckel tragen dürfen. Das allein kann es nicht sein, auch wenn das manche noch verklärt so glauben. Wir sind im Prinzip ein Bonusclub. Ja? Da werden jetzt auch wieder einige hüpfen, weil sie das nicht hören wollen. Aber du machst im Leben nichts, wenn du nicht auch einen Profit daraus ziehst. Du gehst nicht arbeiten, wenn du nicht am Monatsletzten deinen Gehalt bekommst. Ja, du gehst nicht in ein Restaurant, zahlst 100 Euro, ohne dass du ein Essen auf den Tisch bekommst. Und du gehst auch nicht in eine Verbindung und zahlst dort auch deinen Mitgliedsbeitrag, haben ja auch aktiv einen Mitgliedsbeitrag, ohne dass du irgendetwas geboten bekommst, auch wenn du selbst etwas dazu beitragen musst, was du woanders so nicht bekommst. Das muss einfach den Verbindungen klar sein. Ja, wir sind all along auch ein Service-Club. Und entweder der Service passt oder der Fuchsenstall bleibt leer.
Ja, das sollte ein Gesamtpaket sein.
Da richtig, natürlich, klar. Ja.
Es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil in meinem Bund war es halt so, wir hatten halt außer unserer Gemeinschaft und Band und Mütze tragen nichts. Und das hat uns halt zu einer sehr, sehr starken Freundesverbindung halt auch gemacht, wo wir halt Überzeugungstäter sind. Weil gerade ja Verbindungen das Risiko birken, dass du dann die Zimmermieter halt anschleppst, die sagen so, oh, jetzt gehe ich aber den Preis ein zu zahlen, dass ich zwar hier günstig wohne und ich ziehe auch mein Band an und ich habe auch meine Mütze an und halte mich hier an die Regeln und adaptiere mich ans Verbindungssystem, an die Verbindungswelt, aber letztendlich bin ich eigentlich nur hier, weil ich günstig wohnen will.
Naja, also das mit dem Service Club, da meine ich nicht nur, was ihr in Deutschland sehr viel macht, diese Zimmer. Ja? Also bei uns, wie gesagt, wir haben ein Studentenheim, weil wir das eben 1974 so mitgekauft und mit aufgebaut haben. Ja, wir haben seit 10 Jahren, weiß ich sicher, keine Keilung aus diesem Studentenheim. Können wir jetzt darüber lang reden, warum das so ist, aber das Studentenheim ist für uns derzeit eine Geldanlage, aber kein Keilboden. Wie gesagt, warum das so ist, können wir gerne mal ein anderes Mal. Ich weiß es auch nicht, ich kenne ja nicht die Lösung. Ja? Aber wir haben andere Services und andere Angebote. Wir haben zum Beispiel eine super tolle Bar, wir haben schöne wissenschaftliche Abende, wir haben eine Stimmung, der ÖCV macht eine Fuchsenwoche, wir haben ein Bildungsangebot über die Bildungsakademie, ja? Wir haben verschiedene Ausflüge, wir besuchen unsere Partnerverbindungen in Wien, die Franco-Bavaria und in Erlangen die Franconia-Czernowitz zu Erlangen. Ja? Das heißt, wir bieten relativ viel Involvement, ja, für unsere Mitglieder. Bei uns ist eigentlich das Thema Zimmer überhaupt kein Thema. Ja? Mhm. Das heißt, da ist schon mehr dabei, das Gesamterleben. Und völlig richtig, es ist immer ein Gesamtpaket, wie du gesagt hast. Es gibt da Verbindungen, die trotz Haus eingehen. Wenn man natürlich, wenn der Spirit über Jahre komplett verloren geht, ja, wenn sich massive Fehler einschleichen, wenn die falschen Menschen in der Verbindung das Sagen haben, dann kann auch eine reiche Verbindung natürlich zugrunde gehen. Ja? Also das ist ja keine Komplettabsicherung, dass ich sage, jetzt habe ich ein Haus um 1 Million, ja, und dann brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Ja, überhaupt nicht. Ja? Mhm. Es würde nur einiges leichter fallen.
Ja, ich glaube, da ist gerade die Gemeinschaft und vor allem der wahrhaftig gelebte Lebensbund, glaube ich, der Hauptkern, der da laufen sollte. Ich glaube, das ist so der Lebensbund ist der absolute Nukleus, also die große Idee dahinter. Und danach kommt erst alles andere. Ich glaube halt auch, das Haus, Nicht-Haus ist halt auch so eine Sache, wenn der Lebensbund funktioniert, brauchst du nicht zwangsläufig ein Haus. Aber wenn du einen Lebensbund hast und ein Haus hast, kann der noch besser funktionieren.
Das hast du super formuliert, danke. Wir haben natürlich in diesem Gespräch jetzt einen besonderen Fokus auf Immobilien, weil das irgendwie auch so der Rahmen unseres Gesprächs ist. Ja? Also ich möchte nicht, dass man das Couleur-Studententum nur auf die Immobilie reduziert. Das ist natürlich eine Themenverfehlung, keine Frage. Der Kern ist, wie du gesagt hast, und das möchte ich jetzt hier noch einmal bestärken, ist die gelebte Gemeinschaft, ist die funktionierende Studentenverbindung. Das ist der Kern, und wenn der lebt, ist es natürlich irgendwo egal, ob du eine Verbindung hast oder nicht. Also es gibt da Verbindungen, die während der NS-Zeit weitergelebt haben und aktiv waren in der Verfolgung, im Widerstand, wo auch immer. Ja? Also das kann gegen größte Widerstände passieren. Allerdings, du bist halt mit einer Immobilie, hast du halt eine Sache abgesichert und tust dir halt leichter, Dürrezeiten zu überdauern, denn wenn du da mal keine Bude mehr hast, weil du die Miete nicht mehr zahlen kannst, dann wird halt die Reaktivierung ganz, ganz schwierig. Wenn du noch eine Bude hast und wenn halt ein alter Herr beispielsweise sich die Wichse anzieht und halt noch 3 Kneipen im Semester schlägt oder an BA oder irgendwas organisiert, dann hast du halt noch theoretisch die Möglichkeit, irgendetwas wieder aufzuerleben. Und so ist es zum Beispiel auch Köln-Verbindung bei der Josefina Wien passiert. Die war de facto sistiert, einige Jahre, aber ein alter Herr hat halt den aktiven Betrieb pro forma noch aufrecht gehalten, und jetzt haben wir wieder einige Burschen und einen Fuchsen. Ja? Also jetzt geht es wieder weiter. Und das kann ich, wenn ich eine Bude habe und wenn eben der Betrieb irgendwie noch weiterläuft.
Ja. Da müssen alle die Arbeit reinstecken, ne? Anpacken.
So ist es, ja.
Und nicht nur den Chargen die Arbeit überlassen.
Das ist richtig.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Lass uns mal ein bisschen so über Vermögensaufbau und vor allem den strategischen Nutzen sprechen, den du mit einem Verbindungshaus hast. Wie kann eine Verbindung ein Haus nicht nur besitzen, sondern wirklich strategisch als Vermögensanlage nutzen?
In vielerlei Hinsicht. Also zuerst müssen wir mal vom abgezahlten Haus sprechen, weil wenn da natürlich noch Kredite abgezahlt werden müssen, dann tust du da natürlich schwer. Ich bin ja immer der Meinung, und man sollte als Studentenverbindung zuerst einmal sich eine Bude kaufen, weil das ist der Kristallisationspunkt, und das ist zwar jetzt, ob es jetzt ein gutes Investment ist oder ob man sich dafür für eine Bude lieber 3 Anlegerwohnungen kauft, das kann jetzt ein Steuerberater gerne beleuchten. Ich bin hier klar für die gekaufte Bude, weil das einfach emotional überwiegt und weil du dort auch praktisch ganz anders agieren kannst. Mhm. Aber wenn du dir mal abgezahlt hast, und von der müssen wir ausgehen, dann ist das halt immer etwas, das du auch belasten und belehnen kannst, weil du hast das Problem, dass dir die, also es gibt immer wieder Führungskräfte innerhalb der Verbindung, die ins Risiko gehen und die dann sagen, ja, ich unterschreibe mit meinem Namen den Kredit für die Anschaffung des Hauses. Es ist meistens nicht nur einer, sondern es sind mehrere. Wobei das Risiko, ja, wenn ein bisschen Eigenkapital da ist, eh überschaubar ist, weil die Immobilie löst ja nicht in Luft auf. Die könnte ja notfalls, wenn die Kredite nicht mehr rückgezahlt werden können, wieder verkauft werden. Gibt's, ich glaube, die Bajuvaria in Wien, die hatte ein wunderschönes Haus und halt Kredite laufen, und irgendwann höre ich, also wenn es nicht stimmt, ersuche ich um Entschuldigung, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch immer praktische Beispiele zu bringen. Und die haben dann eben eine Etage von ihrem Haus verkauft oder 2 Etagen, weil sie gesagt haben, okay, da ist uns das Risiko zu groß, die Bude ist noch im Eigentum, aber die darüberliegenden Etagen haben wir halt verkauft, weil irgendwann, was man auch einsehen muss, das sind junge Familienväter, die halt irgendwann einmal sagen, Freunde, das Risiko kann und will ich nicht mehr tragen. Ja, das heißt also, du kannst natürlich da auch ein bisschen skalieren und sagen, okay, theoretisch kann man sich auch wieder verkleinern. Ja, weil wenn ich ein Haus besitze oder auch ein freistehendes, kann ich sagen zum Beispiel, okay, naja, im Erdgeschoss muss ich halt vielleicht 50 Quadratmeter an einen Steuerberater vermieten oder an einen Arzt oder einen Rechtsanwalt. Ja, warum denn nicht? Ja, also ich kann theoretisch auch bei einem Haus oder wie auch immer ein paar Zimmer halt extern dann vermieten, wie auch immer, und habe Einnahmen. Ich kann natürlich auch dazu bauen, ja. Und dann hast du etwas, weil zum Beispiel, und so ein Haus hat halt gleich mal, wie dein Haus, was du vorhin geschildert hast, mit 400.000 Euro. Na, wenn das einmal, wie auch immer, zur Gänze euer Besitz ist, oder angenommen, er wäre schon euer Besitz, weil ihr das vor eben 50 Jahren schon gekauft hättet, dann könntet ihr natürlich jetzt relativ leicht sagen, okay, die Studenten.
Für 100.000 Mark.
Ja, für 100.000.
Ja, das Geld haben wir dann in der 100.000 Mark Show erspielt damals.
So ist es, ja. Dann könnt ihr natürlich sagen, okay, wir können zum Beispiel eine Anlegerwohnung kaufen und unseren Bundesbrüdern dort auch eine faire Startwohnung bieten, die sie eben anmieten, wo ich glaube, dass das eigentlich überhaupt die Zukunft ist. Also das, was in den letzten 100 Jahren die Studentenzimmer waren, glaube ich, wird in Zukunft eher die Startwohnung sein, vor allem nachdem die Mietsituation so absurd sich zuspitzt in den großen Städten, sehe ich eher da den Vorteil für Bundesbrüder, dass man sagt, okay, man kauft eben eine, was weiß ich, 250.000 Euro Wohnung, gebrauchte kleine 60 Quadratmeter Wohnung, was auch immer. Man hat vielleicht, weiß ich nicht, eine Summe X, also sagen wir mal 20-30% Eigenkapital, und den Rest finanziert man, und das wird eben zurückgezahlt zu, sagen wir, 2/3 vom Mieter und 1/3 muss die alte Herrschaft das noch zuschießen. Ja? Und angenommen, Jan, du bist dort Philister Senior, ja, und wirst dort gebeten, dann auch den Kredit zu unterschreiben, ja, dann kannst du natürlich sagen, okay, das Risiko ist überschaubar, weil du hast alle Beschlüsse in den Gremien, du kannst nachweisen, dass die Einkommenssituation zu diesem Vertragsabschluss gegeben war durch die Mitgliedsbeiträge und den Mietvertrag, den kannst du im Vorhinein eigentlich schon unterschreiben lassen, warum auch nicht. Und du hast eben noch eine 400.000 Euro Immobilie als Guthaben. Und wenn du sagst, du kaufst um, was weiß ich, was habe ich gesagt, 250.000 Euro was dazu, hast dort vielleicht mit Sanierungen 200.000 Kredit laufen, ja, und hast insgesamt ein Immobilienvermögen von 650.000 Euro, da kannst du mir jetzt nicht erklären, wo da das große Risiko wäre, ja, weil das muss sich immer ausgehen, ja, und das wird halt dann 20 Jahre abgezahlt und da muss die halt Herrenschaft, wenn sehr wenig Eigenkapital da ist und sehr viel Fremdkapital wahrscheinlich auch monatlich was dazuschießen, aber dann nach 20 Jahren gehört es der Verbindung und es sprudeln halt, ich weiß es nicht, jedes Jahr 7.000, 8.000 Euro, wenn ich jetzt bei kleinen Wohnungen bleibe, an Mietertrag einfach so herein und zahlt dir dann die trotzdem vorhandenen Betriebskosten von deinem kleinen Haus um 400.000 Euro, was dann natürlich auch schon 600.000, 700.000 Euro wert sein wird in 20 Jahren. Ja? Und damit theoretisch kannst du die erste Sanierung beispielsweise der Bar finanzieren. Ne? Wenn die Aktivitas kommt und sagt, alter Herr Wolters, die Bar kann nichts mehr, ja? Rück raus.
Ich bin ja Vorsitzender des Vorstands meiner Verbindung.
Also. Naja, alter Herr Wolters, ne? Ich glaube, ihr redet euch ja da eher mit den Nachnamen an. Ne?
Ach, jetzt ich bin schon meine Bundesbrüder, bin ich immer JP.
JP, ja. Wir brauchen eine neue Bar, ja, und wir brauchen einen neuen Zapfhahn, ja, dann wirst du einmal nachdenken, ne? Wo nehmen wir das Geld her? Ne?
Das kann ich dir sagen, weil dann werde ich ein Buch schreiben, das heißt dann Rich Altherrenvorsitzender, Poor Altherrenvorsitzender, und dann ist es eine Mindset-Geschichte, dass wenn du einen neuen Zapfhahn haben willst, dann sagt der arme Altherrenvorsitzende, das können wir uns nicht leisten. Der reiche Altherrenvorsitzende sagt, geh hin und verdienst dir selber.
Das ist gut, ja. Ja, das stimmt, ja. Das ist ein guter Ansatz, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ein bisschen was wirst beitragen müssen.
Ja? Also ich kann ja immer noch behaupten, wir hatten früher nichts, als wir den Bund wieder begründet haben. Seid mal mit dem zufrieden, was ihr habt. Ne? Also.
Das stimmt. Das ist richtig, aber es gibt eben in den Verbindungen immer wieder so, ja, Übergrößen und so einen besonderen Spirit, der irgendwas zusammenbringt. Ja? Also in meiner Babenberg ist jetzt nicht jener Spirit mehr, der 1974 war, wie wir das Haus gekauft haben. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Mehrheit für so eine Hausgeschichte zusammenkriegen würden. Ja? Mhm. Also Verbindungen all along verlieren natürlich ein bisschen den Anfangsspirit, weil gäbe es den nicht, dann gäbe es auch keinen Anfang. Ja? Also wenn du mit deinen Bundesbrüdern deine Verbindung, glaube Gotian, ne? Eben wenn dieser Spirit nicht da gewesen wäre und wenn der Jan Wolters nicht so ein aktiver, innovativer und treibender, zuerst einmal aktiver gewesen wäre, dann gäbe es wahrscheinlich eventuell die Verbindung nicht mehr, oder wie auch immer. Ja?
Vermutlich,
und, ja. Naja, und du wirst aber dann irgendwann einmal da sitzen, ja, das kann ich da auch schon prophezeien, in 30 Jahren und genau schon auch genau diese Worte sagen, ja, wie super ihr damals wart, ja, und das stimmt auch, aber wenn die Aktivitas da nicht mitzieht, ja, wenn dieser Funke nicht überspringt, beziehungsweise wenn die Aktiven dieses Potenzial nicht haben, dann kannst du ihnen noch so viel von den 10er und 20er Jahren erzählen, wenn die werden das nicht verstehen, eventuell, das weiß man nicht, ja, oder sie werden sagen, yes, du hast das geschafft, ich schaffe das doppelt so gut, kann auch passieren.
Mhm. Ja, es ist immer eine Teamarbeit oder beziehungsweise von der, von der gesamten Verbindung. Das ist nicht immer nur ein Einzelner. Das ist auch bei uns der Fall. Also es ist jetzt klar viel von mir angestoßen worden, aber es ist halt auch die Leistung vieler, vieler Bundesbrüder, die unermüdlich sich eingebracht haben und halt, wie du gesagt hast, auch viel investiert haben. Emotional, ja. Zeittechnisch, präsenztechnisch. Und das ist ja üblich in Verbindung. Mhm. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, welche Rolle spielen denn Wertsteigerung, Erbpacht oder Modernisierung und wie beeinflusst das die Generationen nach uns?
Naja, ich glaube, also erstens einmal die Wertsteigerung ist immer gegeben. Also es gibt de facto keine Immobilien, die an Wert verlieren, gerechnet auf 30, 50 Jahre. Und ich will jetzt nicht irgendwelche Beispiele bemühen. Du wirst natürlich unter den vielen Millionen und Milliarden Immobilien, die es wo gibt, immer irgendwo eine finden, die im Wert verloren hat. Ja, das mag schon sein, aber das ist vielleicht eine von tausend. Und das kann auch sein, weil sie schlecht verwaltet worden ist. Ja, ja, natürlich, wenn, weiß ich nicht, im Nebenhaus ein Bordell eröffnet, ja, dann wird die Wertsteigerung deiner eigenen Immobilie vielleicht nicht durch die Decke gehen. Ja? Außer du vermietest die dann auch an den Bordellbetreiber.
Aber der Fuchsenstich wird günstiger.
Aber der Fuchsenstich wird günstiger, richtig. Und eigentlich gibt es ja da so auch gewisse Modelle in der Prostitution, die man auch mit Studentenzimmer betreiben könnten. Ich sage Laufhaus.
Ja? Oder OnlyFans-Accounts von den Aktiven.
Völlig richtig. Also ich sehe schon, wir entwickeln gerade neue Geschäftsfelder und Akquisemöglichkeiten. Ein Körper-Only-Fans gibt es eigentlich noch nicht. Ja?
Nee, gibt es
nicht. Machen, ja? Das wäre, damit könnten viele Activitas-Burschen ihre neue Bude verdienen. Ja? Also das siehst, da kommen wir heute auf interessante Dinge, die natürlich in katholischen Verbindungen alle nicht gehen. Aber die Waffenstudenten, glaube ich, haben da schon Möglichkeiten. So, Spaß am Ende. Aber also Immobilien legen immer zu. Das geht gar nicht anders. Ja? Und da gibt es auch keine statistisch erfassbaren Gegenbeweise. Ja? Einzelne ja, aber keine in der Masse. Und vor allem, selbst wenn du das ein bisschen suboptimal machst, weil du halt, natürlich, wir brauchen gewisse Spezifikationen. Wenn du siehst, du musst, diese Bude passt, du willst sie haben und dann geht der Verkäufer nochmal um 10% mit dem Preis auf, dann musst du halt überlegen, ob du mitgehst oder wegläufst. Nur wie wir vorher schon gesagt haben, wir brauchen halt einmal einen Kneippsaal, wir brauchen eine Bar, wir brauchen, also an der kleinen Größe scheitert es ja meistens nicht. Notfalls könntest du zwei Wohnungen zusammenlegen, das ist nicht das Problem, sondern es scheitert meiner Meinung nach wirklich halt am Kneippsaal. Es scheitert an der Lärmbelästigung und an verschiedenen anderen. Ah ja, und du musst natürlich auch irgendwo von der Universität und von öffentlichen Verkehrsmitteln gut, sehr gut erreichbar sein. Ja? Und da scheiden dann halt die meisten Immobilien aus. Und wenn du dann nicht so optimal kaufst, ja, dann rentiert sich das halt nicht erst in 20, 25 Jahren, sondern vielleicht halt erst in 35, 40 Jahren, ja, im wirklich Worst Case. Ja. Das wäre für einen Privaten natürlich ein Horizont, der vielleicht nicht mehr geht, weil dass sie deine Immobilie erst mit 80 rentiert, da muss ich sagen, ja, wenn du selbst auch in Generationen denkst und sagst, okay, das stört mich nicht, weil meine Enkelkinder sollen dann drinnen wohnen, dann passt das wieder. Und letztendlich, es gibt fast keine reiche Familie, die nicht irgendwo mit Immobilien reich geworden sind. Ja, also bei jedem Millionär, bei jedem Multimillionär sind Immobilien Teil seines Vermögens. Wenn du jetzt von ein paar Erfindern und Innovatoren absiehst, wie eben Facebook, Mark Zuckerberg etc., na, der ist jetzt nicht mit Immobilien reich geworden, sondern mit Facebook und Meta.
Aber der sichert sein Vermögen momentan sehr viel mit Immobilien, ne? Also
ja,
da,
so
da,
ist es. So ja, ist es.
Ich glaube, riesen Grundstück auf Hawaii gekauft.
Ja,
mit,
ja.
Mit Untergrundbunker, der da gebaut wird.
Ja, also die Milliardäre und Millionäre gehen alle in Immobilien. Ja. Und ich behaupte mal, 99 von 100 Milliardären besitzen ein großes Immobilienvermögen. Ja. Und die meisten sind auch über Immobilien reich geworden. Und die meisten reichen Familien, wenn man sagt, das alte Geld, die sind immer auch in Immobilien investiert. Und nicht nur in Aktien oder in Arztordinationen oder was weiß ich was alles. Ja, immer Immobilien. Ja. Mhm. Daher also kann eine Verbindung, nur sie muss eben weiterarbeiten. Ja. Also sie kann nicht sagen, okay, wir haben nur ein Haus, das ist so groß, das ist so schön und jetzt bleiben wir in diesem Status einfach stecken. Sondern du musst weitergehen. Jetzt, meiner Meinung nach, damals hat man gesagt, okay, wir machen Studentenzimmer. Der Trend scheint mir vorbei, also ich spreche jetzt für Österreich, für Wien, scheint für Graz, kann ich das glaube ich auch sagen, scheint vorbei zu sein. Damit machst du keinen großen Stich mehr. Meiner Meinung nach müsste man jetzt in Wohnungen investieren. Und optimal wäre es, dass du so viele Wohnungen besitzt, dass du aus den Mieterträgen die Betriebskosten für die eigene Bude bezahlen kannst. Dann bist du wirklich für alle Ewigkeit abgesichert. Ja, und dann kannst du dir auch eine leere Bude leisten. Dann kannst von mir aus die Bude, weiß ich nicht, an eine Tagesmutter vermieten oder an ein Atelier oder was auch immer. Ja, aber du bleibst einfach Eigentümer und die Verbindung bleibt bestehen, bis der letzte Verbindungsmitglied zu Grabe getragen wird.
Mhm. Ja, das ist wirklich ein interessanter Ansatz, den du da ja ansprichst mit den externen Wohnungen. Also es hat sich auch gerade für mich jetzt erst richtig erschlossen, die Gesamtweite, die Gesamtstrategie. Ja. Weil du hast ja schon vorher in der Folge jetzt ja auch schon gesagt mit der externen Wohnung und in der ersten Sendung hattest du das ja auch erwähnt. Es ist ja so, man kriegt das ja auch bei vielen Verbindungen in Deutschland mit, also so eine Handvoll würde ich jetzt mal sagen, die ich persönlich miterlebt habe, dass gerade die Zweitimmobilie ganz strategischer Schachzug gewesen ist, weil da auch der Zwang des Verbindungshauses weg ist, dass da die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, also ob man das Mietshaus nebenan kauft, ob man halt die einzelnen Wohnungen in der Stadt verteilt kauft, die mal ursprünglich erstmal gedacht waren, dass man da in aktiven WGs halt reinzieht, also von den Leuten, die vertragstechnisch dann nach den meistens sind es ja 2 Jahren vom Haus ziehen müssen und dann ziehen sie in die WG und haben da nochmal eine Einbindung an den Bund. Aber, wie du ja auch gesagt hast, die Vermietung an Externe, die überhaupt nichts mit der Verbindung zu tun haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz heißer Tipp für viele Verbindungen, die das noch nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein schönes Takeaway, was du da geben kannst. Weil ich würde sagen, wir kommen jetzt auch langsam mal zum Ende. Achim, danke für deine Zeit, danke auch für den Input. Ich würde sagen, wir haben noch genug Fragen über für noch 2, 3 weitere Folgen, würde ich sogar sagen.
Ja,
gerne. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön und bitte dort investieren. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Tschüss, danke und schöne Grüße aus Wien. Grüße euch.